herzlich willkommen bei ZU, dem Podcast der Zeppelin-Universität. Zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des ZU-Podcasts, wir haben heute eine ganz besondere Aufzeichnung, denn die geht einmal um die halbe Welt, könnte man sagen. Ich spreche heute mit Jan Söffner, der an der Zeppelin-Universität den Lehrstuhl für Kulturtheorie und Kulturanalyse innehat. Aber in diesem Semester ist er an der Zeppelin-Universität gar nicht anzutreffen. Und ich habe es ausgerechnet. Er ist 9408 Kilometer entfernt an einem Ort, an dem es nicht schneit, so wie bei uns heute. Hier ist es bitterkalt. Bei ihm scheint nach einem berühmten Song immer die Sonne. Es ist mitten im Silicon Valley und zwar in Stanford. Lieber Jan, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du aus Kalifornien mitmachen kannst.
Ja, toll dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Jetzt haben wir uns ja ein paar Wochen nicht gesehen. Wie geht's dir denn eigentlich in Kalifornien?
Mir geht's wunderbar. Es ist eine schöne Zeit, die ich hier habe. Der intellektuelle Austausch ist toll. Ich genieße die große Bibliothek, die Studierenden in den Kurs. Das macht richtig Spaß. Also, und ja, genau, es regnet hier tatsächlich heute sogar ein bisschen, aber als der Regen kam, das war so ein bisschen wie Schnee in Deutschland. Die Leute waren alle begeistert von diesem plötzlichen Wandel. Die ganze Welt sah anders aus. Also genau der Schneeeffekt, den hat man hier in Kalifornien dann, wenn es anfängt zu regnen.
Jetzt kennt man diesen Austausch, kennt man ja von Schülern und von Studierenden und so weiter, vom wissenschaftlichen Personal, von Professoren ist man das gar nicht so richtig gewöhnt. Was war denn für dich der Anlass, einmal ein Auslandssemester einzulegen?
Ach, wenn man die Möglichkeit hat, in eine Universität wie Stanford zu kommen, dann stellt sich fast die Frage nicht mehr, habe ich den Eindruck. Weil man hier natürlich einfach Leute kennenlernt und mit Leuten in Austausch geraten kann, die man sonst schwierig und langwierig und teuer einladen müsste. Und man hat sie halt jeden Tag neben sich und kann dadurch natürlich auch auf eine Weise anfangen zu denken, die bisschen weniger das stille Kämmerlein ist. Gleichzeitig ist es natürlich auch schön, wenn man einmal draußen ist, hat man so gut wie keine Gremienarbeit mehr zu tun. Also, natürlich mache ich das eine oder andere immer noch online, aber viele der Sitzungen kann ich gar nicht belegen, weil die einfach dann 2 Uhr nachts für mich wären. Was eine sehr angenehme Ausrede ist und dadurch habe ich auch viel mehr Zeit, was sehr, sehr angenehm ist.
Mhm. Aber dann heißt das, du gehst ja nicht darüber, um zu lehren, sondern um zu lernen auch.
Ich bin rübergegangen, um zu lernen, aber auch um das Lehren nochmal neu zu lernen. Also ich lehre ja auch ein Seminar. Und natürlich sind hier die Voraussetzungen ein bisschen anders, die Kontrolle in gewisser Weise, also insofern schärfer als die Evaluationen, viel mehr zählen und die Studierenden auch mehr erwarten, es sind aber gleichzeitig auch viel weniger. Die Studierenden aber auch sehr, sehr viel liefern, also man kann ihnen einfach pro Woche 100 Seiten Text aufgeben und die sind hinterher gelesen, das ist nicht. Manchmal habe ich den Eindruck, es könnte in Deutschland so ein bisschen so sein, dass auch 30 Seiten teilweise nicht so genau gelesen sind hinterher, sagen wir mal so. Und das macht natürlich auch ein ganz anderes Niveau, aber es ist sozusagen auch ein ganz anderer Anspruch, der dahinter steht. Und auf die Weise, ja, auch im Austausch mit Kollegen lernt man natürlich nochmal, wie Lehre dann hier funktioniert und vielleicht kann man das eine oder andere auch mit nach Deutschland nehmen, womit ich jetzt nicht sagen möchte, dass ich jetzt erwarten würde, dass auch in Deutschland die 100 Seiten Woche für Woche gelesen sein müssen.
Man muss ja dazu sagen, Stanford ist eine Elite-Universität. Da ist es gar nicht so leicht, überhaupt hinzukommen. Möglicherweise sind da eben nur diejenigen, die in der Lage sind, 100 Seiten pro Woche zu lesen, oder?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Natürlich ist der Austausch sehr scharf. Und man kann vielleicht davon ausgehen, dass da irgendwie Kriterien wie intellektuell in der Lage zu sein, dies oder das zu machen, eine größere Rolle spielen. Aber jetzt mal Hand aufs Herz, wir sprechen hier von 17-Jährigen. Und die meisten Leute entwickeln sich extrem weiter. Das heißt, so ein Auswahlverfahren kann eigentlich so viel, wie es vorgibt, zu sagen, überhaupt gar nicht sagen. Manche Leute, die mit 17 irgendwie noch irgendwie ein bisschen verschlafen wirkten, wachen dann ein Jahr später auf und entwickeln sich zu den tollsten Denkern. Und ich habe deshalb auch nicht unbedingt wahrgenommen, dass hier sozusagen der IQ mich erschlagen hätte oder die Gebildetheit mich erschlagen hätte. Was tatsächlich irgendwie den Unterschied macht, ist so ein bisschen dieses Gefühl halt auch wirklich was reißen zu wollen. Es ist lustig irgendwie, bei so einer Universität hat man ja irgendwie, steht man in gewisser Weise ein bisschen unter Druck, ganz besonders exzellent sein zu müssen. Und dieser Druck ist auf der einen Seite natürlich, kann ja auch sehr erdrückend sein. Auf der anderen Seite kann er aber auch produktiv sein. Und ich glaube, dass es vielleicht, wenn er produktiv ist, eigentlich gar nicht als Druck rüberkommt, sondern als ein Selbstbewusstsein, dass man das, was man da können muss, auch potenziell kann. Und das ist, glaube ich, ein sehr produktives Gefühl. Und ich glaube aber, das könnte man auch durchaus in ganz anderen Universitäten wie zum Beispiel der ZU haben. Hat man zum Teil auch. Aber man könnte es manchmal vielleicht auch mehr haben. Ein bisschen weniger das Gefühl, die anderen sind alle so schlau und ich kann das ja gar nicht können, bevor man es eigentlich wirklich versucht hat. Das ist so ein bisschen so ein unproduktives Gefühl, was man hier, glaube ich, kaum findet.
Verstehen. Ich dachte auch,
umgekehrt der Druck auch sehr unangenehm sein kann und natürlich das Ganze auch umschlagen kann in Arroganz. Aber die habe ich jetzt hier, ehrlich gesagt, so viel, wie ich sie befürchtet hatte, gar nicht wahrgenommen, die Arroganz.
Verstehe, ja, ich verstehe deinen Punkt. Tatsächlich meinte ich auch gar nicht so präzise nur den IQ allein, sondern auch eben die Leistungsbereitschaft. Und wenn man natürlich auf einer solchen Universität genommen werden will, muss man auch was dafür tun, man muss auch was dafür leisten. Und wenn man dann angenommen ist, wie du es eben jetzt gesagt hast, gibt es wahrscheinlich auch so ein wertschätzendes Gefühl, ich bin nun mal genommen worden und muss auch zeigen, dass ich es wert bin oder so, ja. Und das kann natürlich eine Gratwanderung ins Positive oder Negative sein, ja. Aber so die Leistung, wobei ich auch gar nicht sagen möchte, dass unsere Studierenden an der Zeppelin-Universität wenig leistungsbereit sind. Im Gegenteil, die sind sehr hoch leistungsbereit, aber vielleicht zeichnet sich es an anderer Stelle aus.
Nee, ich glaube, wenn ich den Vergleich ziehen würde, was mir hier zum Beispiel total fehlt, ist, was wir an studentischen Initiativen haben. Und die Leistungsbereitschaft an der ZU würde ich auch einschätzen als genauso groß, allerdings vielleicht eben anders gelagert. Im akademischen Bereich, also an der ZU würde ich einschätzen, dass wir eine sehr große Leistungsbereitschaft haben. Und es gibt auch viele Sachen, die mir hier in Stanford fehlen und die wir an der ZU haben. Ich denke an die studentischen Initiativen, an diese Bereitschaft rauszugehen vom Campus, eigene Sachen zu machen, eigene Sachen selber in die Hand zu nehmen und das in Kooperation mit anderen Leuten zu machen, Gruppen zu bilden, da drin irgendwie diese vielbeschworenen Führungskompetenzen zu entwickeln, wobei ich glaube, ich das Wort Führung da gar nicht sagen würde, sondern es ist eigentlich eher eine Kollaboration, die das entscheidend ist. Und gleichzeitig dann eben auch den Campus nicht als das absolute Zentrum der Welt damit zu begreifen. Was unsere Studierenden da auf die Beine stellen, das wird hier mit einem riesigen monetären Aufwand ihnen geboten. Und das finde ich zum Beispiel, diese Form der Leistungsbereitschaft, von der du sprichst, die ist an der ZU eigentlich sogar größer als hier. Was ich an der ZU vielleicht eher ein bisschen vermissen würde, wäre, dass das Ganze auch im akademischen Bereich ebenfalls einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Und im akademischen Bereich, manchmal hat man so den Eindruck, nicht zu sehr als eine Vorbereitung nur auf eigentlich andere Sachen hinzusehen, sondern als was Eigenständiges. Also, dass man die Universität auch eben als den Elfenbeinturm schätzt, der sie halt auch ist, weil sie nur, wenn sie wirklich autonom arbeiten kann, und das heißt manchmal eben auch ohne Rücksicht auf den direkten Anwendungsbezug, nur dann kann sie eigentlich das bieten, was sie als Universität leisten kann. Diese Elfenbeinseite, die sehe ich zum Beispiel hier ganz extrem, obwohl die Leute hinterher natürlich die besten Chancen für wunderbare Jobs dann hinterher haben und die ihnen hinterhergeworfen werden. Trotzdem habe ich manchmal auch den Eindruck, das bekommen sie wahrscheinlich gerade deshalb, weil die Leute wissen, diese Leute haben nicht immer nur anwendungsbezogen gearbeitet, sondern haben auch sich hinsetzen gelernt, eigene Gedanken entwickeln gelernt und das mit Inbrunst und mit Elan zu tun. Und an der Stelle würde ich mir wünschen für die ZU, dass wir sozusagen dieses zweite Standbein der ZU, für mich das erste, aber wenn Studierende es als das zweite verstehen, ist für mich okay, solange es Standbein ist, dieses Standbein auch wirklich ernst zu nehmen und nicht immer auf den Anwendungsbezug zu setzen. Das wäre mir an der Stelle wichtig, weil ich das zum Beispiel hier sehr, sehr schätze. Dass man hier wirklich hingehen kann und nachdenken. Einfach nachdenken und das Risiko auch eingehen, zu sagen, ja, das hier sollte man vielleicht besser hinterher nicht anwenden. Mhm. Aber es musste mal durchgedacht werden. Und wo, wenn nicht an der Universität, kann man das machen?
Ist das auch so ein bisschen die Mentalität vom Silicon Valley, dass man eben, ohne sich erstmal Grenzen zu setzen, einfach mal alle Möglichkeiten in Betracht zieht, deswegen sind die auch so entwicklungsfreudig, innovativ, sagt man immer so. Ne? Da werden Ideen geboren, weil man vielleicht auch einfach mal nicht von der Praxis her, sondern von der Idee her denkt.
Das ist jetzt ein interessanter Gedanke. Also natürlich ist das Silicon Valley sozusagen die studentische Initiative. Im Prinzip, wenn man an das Entstehen von Google denkt, ist Google ja als eine Art studentische Initiative entstanden. Ich weiß jetzt nicht, ob man nicht den Gedanken überdrehen würde, wenn man sagen würde, dass eben aus einem Elfenbeinturm Denken heraus dann auf einmal eine vollkommen freie Form des Anwendens gekommen ist, und zwar im Guten wie im Schlechten. Ich würde sagen, diese Disruption, von der im Silicon Valley immer die Rede ist, move fast and break things und so weiter. Das könnte man vielleicht tatsächlich als eine Rücksichtslosigkeit, die aus sozusagen diesem freien Denken ohne Konsequenzen stammt, und des Einbaus dieser Konsequenzlosigkeit auf einmal in die Welt, die Konsequenzen hat. Und das ist natürlich nicht nur produktiv, sondern halt auch in vielerlei Hinsicht extrem gefährlich. Und ich glaube, das können wir im Augenblick auch ziemlich ganz gut sehen, mit welchen Gefahren wir da arbeiten können. Und vielleicht, also ich meine, ich glaube, es wäre sozusagen für Stanford ein bisschen zu viel gesagt, dass es mehr oder weniger das Stanford-Denken ist, das dann sich in Silicon Valley übertragen hat. Das war sicherlich mehr in die andere Richtung, dass Stanford sehr viel vom Silicon Valley gelernt hat und gleichzeitig auch eine Form der Symbiose. Aber jetzt zu sagen, das wäre so überhaupt nicht so gewesen an diesem spannenden Gedanken, würde ich wahrscheinlich jetzt auch sagen, das wär jetzt zu viel des Guten, weil dann würde man Stanford sozusagen einem Ort machen, der komplett abgekoppelt wäre von dem, wo er ist, was nicht der Fall ist.
Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du so eine gute Verbindung zur Stanford University hast?
Also es war jetzt nicht die Verbindung unbedingt, die mich hierher gebracht hat, sondern es war das Gerda-Henkel-Stipendium. Mhm. Aber es war, ich kannte hier schon ziemlich viele Leute und wer weiß, vielleicht war es auch die Verbindung, ohne dass ich es wüsste. Also manchmal hat man da auch so ein bisschen...
Wird geschoben manchmal.
Ja, aber nee, ich glaube eigentlich nicht, weil das sage ich ja, das German Department, und da kannte ich eigentlich kaum jemanden. Also die Verbindung hat sich auf der einen Seite über Sepp Gumbrecht entwickelt, den ich schon sehr lange kenne, auf der anderen Seite aber eben auch dadurch, dass ich mehrfach schon hier war. Von Sepp bin ich zum Beispiel nie eingeladen worden, noch nicht mal zu seinem eigenen Abschied, weil da hatte er selber nicht eingeladen. Also ich habe ein paar Kontakte sozusagen eher fast zufällig aufgebaut, weil es eigentlich eher Freunde geworden sind. War tatsächlich eben auf der einen oder anderen Tagung mal hier gewesen. Hab das für äußerst spannend immer gehalten. Irgendwie, ich meine, es hat sich, also und dann, weil man ein paar Mal halt da ist, lernt man dann von hier Leute kennen, die einen interessieren. Und es gibt halt hier eine Menge richtig spannender Leute und dann lernt man halt über die mehr kennen und dann hat man auf einmal so eine Art Verbindung. Jetzt auf einmal ist die Verbindung natürlich noch mal ein bisschen rapide angewachsen, sagen wir mal so.
Aber hattest du denn mehrere Universitäten so im Blick oder war das klar, dass es Stanford wird? Also ist das an das Stipendium gekoppelt oder hattest du...
Gekoppelt, das ist eine Ausschreibung von Gerda Henkel für Stanford.
Ah, okay, gut, das wusste ich noch nicht. Das erklärt
sich. Konnte man nicht auswählen oder so, sondern es war einfach, ja.
Hat eins zum anderen geführt. Gute Kombination. Ja, toll. Also ich gebe ganz ehrlich zu, da beneide ich dich auch ein bisschen, so wie viele andere wahrscheinlich auch, weil so eine tolle Gelegenheit im Ausland nochmal neue Perspektiven, neue Impulse, neue Blicke nochmal von außen. Das ist ja wirklich sehr viel wert. Ja. Du hast ja gesagt, möglicherweise nimmst du auch das eine oder andere mit nach Hause. Was würdest du denn zum Beispiel so mit nach Hause nehmen für die Lehre? Hast du schon so ein bisschen Impuls bekommen?
Ja, also was ich zum Beispiel als sehr produktiv empfunden habe, war nach jeder Sitzung eine Zusammenfassung zu schreiben und die dann an die Studierenden zu geben. Das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Was könnte man sonst? Also eigentlich muss ich sagen, ich mache hier ein Seminar, das halt irgendwie vielleicht ein bisschen besser vorbereitet ist, weil es halt nur eins ist. Mhm. Wenn man an der ZU halt drei gibt, dann hat man halt, muss man die mit derselben Zeit drei Sitzungen vorbereiten, wenn man hier eine vorbereitet. Das ist also ein bisschen... Konkurrenz. Wenn ich das jetzt mitnehmen wollte, dann könnte ich nicht mehr schlafen hinterher zu Hause. Also das kann es irgendwie nicht sein. Das kann ich nicht mitnehmen, aber das ist natürlich, macht natürlich durchaus einen Unterschied. aber also eben diese Zusammenfassung, die kosten natürlich auch Zeit, aber die haben sich halt sehr sinnvoll erwiesen. Und das, weil man dann hinterher leichter auf einem Nenner ist und dann noch leichter hinterher den Überblick des Seminars behält, sodass die Studierenden das auch noch mitbekommen. Das finde ich ist bei Seminaren, vor allen Dingen, wenn sie nur einmal die Woche stattfinden, immer das größte Problem, dass man vielleicht als Lehrender noch im Blick hat, welchen Bogen man mit dem Seminar eigentlich schlagen möchte, aber dann feststellt, dass man entweder in jeder Sitzung diesen Bogen irgendwie fünfmal erwähnt, was aber dann irgendwie langsam lächerlich wird, oder er tatsächlich verloren geht. Und das ist eine Wahl zwischen Teufel und Beelzebub irgendwie. Mhm, Und diese Zusammenfassungen, die schließen die Lücke. Das ist jetzt kein didaktisch wirklich avanciertes Konzept, aber ich bin sowieso ein Verfechter und das hat sich hier nicht geändert. Der Form der Geisteswissenschaften, die es schon seit 2500 Jahren gibt, nämlich dass man Texte liest und sich drüber unterhält. Und das hat eigentlich 2500 Jahre ziemlich gut funktioniert, mit besseren und schlechteren Zeiten, aber in den besseren war es einfach immer nur das. Ja. Und wo ich das ändere, muss was anderes kommen als PowerPoint oder also im Prinzip ist es auch hier, man setzt sich hin, hat einen Text gelesen, diskutiert darüber und das Einzige, was ich davon mitnehme, ist, dass es eben auch im Silicon Valley so funktioniert. Dass man auch im Silicon Valley gänzlich ohne irgendwelche digitalen Technologien im Raum auskommt.
Ja, das ist spannend, weil genauso hätte ich es...
Ja, sondern ganz im Gegenteil.
So hätte ich es mir nämlich auch vorgestellt. Alle sitzen mindestens mit dem iPad da und machen irgendeine... Oder Virtual Reality? Nee. Also es ist klassische.
Nein, dass die Leute ihr Laptop dabei haben, ist ja klar, weil man die Notizen heutzutage auf dem Laptop macht und früher hatte man halt einen Block dabei. Ich habe immer noch meine Zettel, weil ich damit besser arbeiten kann. Aber Digital Natives sind halt anders aufgewachsen. Die brauchen das Laptop. Vielleicht ist es tatsächlich ein gewisser Unterschied, dass ich den Eindruck habe, dass die Leute hier meistens tatsächlich Notizen machen und nicht Mails schreiben oder Mails. Also Mails schreibt sowieso niemand mehr. Aber also nicht auf irgendwelchen anderen Kanälen unterwegs sind während des Seminars. Das macht natürlich für eine Diskussion auch einen gewissen Unterschied.
Ja, aber also es bleibt analog. Die Lehre auch in Stanford bleibt irgendwo, das Gespräch ist ja analog.
Nicht grundsätzlich, aber ich habe nicht den Eindruck, dass die Kollegen hier das so sehr anders machen würden. Die meisten haben eine PowerPoint-Präsentation, aber viele auch gar nicht. Also manche bringen auch wirklich überhaupt nichts mit. Also ich habe meistens meinen Laptop dabei, um dann mal, was weiß ich, ein Bild zu zeigen oder ein kurzes YouTube-Video einzuspielen und so weiter, damit man auch darüber und nicht nur über Texte reden kann. Manche haben einfach gar nichts. Hier ist zum Beispiel ein wunderbarer Kurs von Amir Eschel über Hannah Arendt, den ich selber dann auch besuche, weil der öffentlich so ausgeschrieben war, dass er halt auch, dass ich auch dachte, das ist jetzt nicht nur für die Studierenden und es war auch so, da saßen dann auch andere Kolleginnen drin. Und das ist wirklich einfach nur, alle sitzen um einen Tisch und haben alle dasselbe Buch gekauft und lesen das. Ich würde auch sagen, dass auch im Silicon Valley die 2500-jährige Tradition innerhalb der Geisteswissenschaften immer noch die maßgebliche ist.
Ich habe neulich einen Artikel gelesen über Amazon und zwar ist das angeblich so, wenn der Vorstand sich trifft, dann kriegt der Vorstand zu Beginn der Sitzung ein Papier vorgelegt, ausgedruckt und das müssen sie stillschweigend alle lesen und da ist auch Zeit eingerechnet, also eine halbe Stunde müssen alle lesen erstmal, weil Jeff Bezos irgendwann gesagt hat, sonst kommt keiner vorbereitet. So die Zeit, sich vorzubereiten, machen die einen, die anderen nicht. Und das führt dann immer dazu, dass man halt nie alle auf einem Stand hat. Und digital kriegt man auch nur die Hälfte mit. Und deswegen hat er seinen Vorstand gezwungen, am Anfang analog alle auf den gleichen Stand zu bringen. Und erst dann beginnen die ihre Konferenzen. Auch spannend, oder? Dass man auch ab einer gewissen Ebene dann auch einfach sagt, nee, analoges Lesen und uns auf eine Ebene bringen und auch nicht keine Ausflüchte mehr, ja, da kann ja keiner mehr weg dann gehen, dass das einfach entscheidend ist für so Gespräche, ja.
Ja.
Also nur eine Lobpreisung auf das Analoge.
Absolut, oder auf das Lesen einfach.
Auf das Lesen, ja.
Weil die Versuchungen, sich anders vorzubereiten, sind natürlich auch ganz extrem. Man kann ja auch GPT sagen, fass mir diesen Text zusammen. Und dann halt, hat man halt nicht, also wenn man jetzt von den 100 Seiten rechnet, wenn man die wirklich gründlich liest, also ich würde nicht sagen, dass sie so gründlich gelesen sind, wie ich jetzt veranschlage, aber wenn man die gründlich liest, ist man ja gerne mal mit 5 Stunden unterwegs. Mhm. Und wenn man sich zusammenfassen lässt, dann sind das auf einmal 5 Minuten. Mhm. Und es ist schwer, dann in der Diskussion zu verstehen, solange man nicht wirklich dann irgendwie sagt, hier, aber auf Seite 25 steht doch und jetzt müssen wir das Zitat nochmal lesen und das nochmal genau besprechen. Aber das passiert ja nicht irgendwie die gesamte Zeit immer nur in solchen Kursen. Mhm. Und mit den 5 Minuten kann man sich natürlich auch auf den Stand bringen, dass man irgendwie an dem Gespräch teilnehmen kann, ohne dass es unbedingt auffallen würde, dass man eigentlich nur 5 Minuten statt 5 Stunden investiert hat. Also die Versuchungen sind groß geworden. Das Einzige, was man dazu natürlich sagen kann, ist, dass es nicht unbedingt heißt, dass man selber so viel von dem Seminar dann noch hat. Man bildet sich dann ein, man hätte an der Diskussion voll teilgenommen und hätte doch jetzt irgendwie eigentlich auch das, was da gesagt worden ist, verstanden. Ja, aber man hat nicht verstanden, was man verstanden hat teilweise. Und ja, also insofern die Versuchungen, sich digital vorzubereiten, sind natürlich sehr groß, werden immer größer. Und ja, insofern solche Verzweiflungstaten, wie dann zu sagen, ich zwinge euch jetzt erstmal zu lesen, alle zusammen. Ich meine, was ist das für eine Atmosphäre, die dann in dem Raum entsteht, ne? Ich würde das nie machen, weil wir denken gerade, meine Güte, die Leute, die sitzen dann da alle irgendwie so und denken, oh Gott, jetzt muss ich hier wieder reden und stupsen sich unterm Tisch irgendwie an und schicken sich dann eigentlich irgendwelche Botschaften über WhatsApp irgendwie zu, hoffen, dass es nicht auffällt, tun so, als würden sie lesen. Weil wenn die Motivation nicht stimmt, dass die Leute sowieso vorbereitet sind, durch solche Zwangsmaßnahmen, man merkt, der Punkt ist, man merkt die Verzweiflung der Kultur, die gerade verloren geht, der man nicht hinterher trauern muss, es sei denn, man ist Geisteswissenschaftler wie ich. Das heißt, das mit anderen Worten, ich tue es in gewisser Weise schon, aber ich sehe natürlich auch, dass man es auch anders sehen kann.
Jetzt ist es ja so, vielleicht ein kleiner thematischer Sprung. Du sitzt ja gerade in einer der wahrscheinlich groteskesten Zeiten in Amerika, nämlich die US-Wahl, die vor, weiß gar nicht, 2 Wochen stattgefunden hat. Wie erlebst du denn die Stimmung an der Universität jetzt? Also wir müssen ja keine politische Analyse, da hat jeder seine Meinung dazu und ist ja auch gut durch. Aber wie erlebst du deine Kolleginnen und Kollegen und die Studierenden an der Stanford University gerade?
Also ich habe den Wahlabend bei dem Treehouse, wo ein großer Leinwand immer aufgebaut ist, aber dann eben mit Wahl bespielt wurde und viele Studierende saßen, die auch gerade gewählt hatten. Man hat auch ein extra Wahllokal hier in die Uni reingebaut. Da war eine riesige Schlange davor gewesen an dem Wahltag. Und ich meine, Polls, also die demoskopischen Analysen, die waren ja nicht sonderlich gut. Man hat den Eindruck gehabt, dass die Beeinflussung über Social Media, also die Algorithmen, mehr wussten darüber, wie die Wahl ausgeht, als eigentlich die Wissenschaftler wussten. Da müssen sich, glaube ich, auch tatsächlich mal die Wissenschaftler sich überlegen, was das eigentlich für sie heißt. Und ich glaube auch, dass man sich überlegen muss, was das für einen heißt, nicht im Sinne von, jetzt müssen wir alle Big Data machen, sondern welches politische System haben wir denn da eigentlich noch? Und wenn ich jetzt zurückgehe in diese große diese Party, die da eigentlich aufgebaut war, die immer stiller wurde und die nur noch einen Moment der Freude hatte, wo die Leute sich selber applaudiert hatten, als die Ergebnisse aus Kalifornien eingespielt worden sind, da merkte man irgendwie so, dass da eben auch eine Form von politischem System, an das alle geglaubt haben, so nicht mehr funktioniert. Also es ist sozusagen vielbeschworene Müdigkeit mit den demokratischen Institutionen, die scheint so ein bisschen sich in was anderes verwandelt zu haben, weil und zwar nicht mehr nur eine Müdigkeit, sondern eigentlich eher einen Unbehagen. Man kann ja nicht sagen, dass der Voter Turnout, Entschuldigung für meine Anglismen, jetzt bin ich so in dem Englischen drin, also dass das sozusagen die Wahlbeteiligung nicht hoch gewesen wäre. Im Vergleich zu anderen US-Wahlen war sie eigentlich ziemlich hoch. Insofern von einer kompletten Demokratiemüdigkeit zu sprechen, ist vielleicht inzwischen der falsche Begriff, wobei man gleichzeitig aber auch sagen muss, irgendwie, dass diese neue Nichtmüdigkeit, die hat etwas, das irgendwie in eine andere Richtung will. Und gewählt wurde auch das, was in eine andere Richtung geht. Das muss man jetzt einfach mal, sagen wir mal, erstmal, bevor wir ins Werten kommen, neutral beschreiben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass erstens die Leute, die da auf dem Campus waren, diese andere Richtung nicht wollten, oder die meisten Leute nicht. Und dass diejenigen, die sie wollten, auf jeden Fall sie nicht so wollten, wie sie sich jetzt gerade
aufbaut.
Also eine Form der Lächerlichkeit, die gleichzeitig zu schlimmsten autokratischen Systemen und gleichzeitig äußerstem Chaos, auch Disruption Silicon Valley, tendiert, aber vor allen Dingen einfach vollkommen inhuman sich darstellt. Das ist, glaube ich, selbst von den Leuten, von denen man jetzt sagen könnte, da wäre so eine Schwarmintelligenz, diese Demokratie, so wie sie ist, funktioniert in unserer Zeit nicht mehr. Diese Schwarmintelligenz ging sicherlich nicht in die Richtung, dass sie das wollte. Also wenn ich unterstelle diese Schwarmintelligenz, weil ich nicht Leuten, weil ich bin demokratisch genug, um zu sagen, dass selbst dann, wenn einzelne Leute dumm sind, die Demokratie noch funktionieren kann. Ich möchte nicht sagen, die waren alle dumm. Weil einfach mal darf man sich nicht machen. Also unterstellt man eine Schwarmintelligenz. Aber wenn ich die unterstelle, dann geht sie nicht in die Richtung dessen, was hier konkret gewählt worden ist, sondern eher in diese Richtung dieses Unbehagens. Wie gehen wir eigentlich mit unseren Institutionen um, die schon seit langer Zeit in der Krise sind teilweise und die teilweise auch nicht das geliefert haben, was man eigentlich von ihnen hätte erwarten können. Also wenn man das Beispiel nimmt, das erste Mal, dass ich als Schüler von der Klimaveränderung gehört hatte, war 1988. Ein Jahr später kam das sogenannte Ende der Geschichte und seitdem hatten die demokratischen Systeme weltweit eigentlich das Sagen und waren offenbar nicht in der Lage, den CO2-Ausstoß auch nur einzufrieren. Im Gegenteil ist er immer weiter gestiegen. Das ist nicht unbedingt das, was einen vertrauen lässt in dieses politische System als solches vollständig. Wie gesagt, ich bin Demokrat und ich glaube deshalb eben auch daran, dass sozusagen, wo Mehrheiten entstehen, öfters Gründe sind, die vielleicht schlauer sind als als das, was hinterher tatsächlich gewählt wird oder das, was hinterher tatsächlich gesagt wird. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, wir bräuchten jetzt ein anderes System, aber wir brauchen Reform dieses Systems, so dass es irgendwie funktionsfähig wird. Und nun, wenn man jetzt im Augenblick diese derzeitige Katastrophe sich ansieht, dann scheint hier eine Chance verpasst worden zu sein. Genau das in Angriff zu nehmen, und zwar im Prinzip von beiden Seiten, die zur Wahl standen. Wobei auf der anderen Seite, wenn man in den USA hier so ist, das, was mir dann doch daran gefällt, in dieser Zeit hier zu sein, ist, dass wenn es irgendwo in Angriff überhaupt genommen wird, dann ist es offenbar tatsächlich immer noch in den USA zuerst. Und ja, also ich selber habe keine Lösung, in welche Richtung das besser gehen könnte. Mhm. Die Alternative wäre für mich sehr unbehaglich, weil sie heißen würde, dass dieser Überwachungskapitalismus, den Shoshana Zuboff beschrieben hat, sich in Überwachungsstaaten und kybernetisch gesteuerte Staaten übertragen würde. Wie das zum Teil in China schon probiert wird, allerdings wäre eine amerikanische Variante sicherlich ganz anders, weil das chinesische Social Credit System hat gerade versucht, jene Disruptionen zu vermeiden, sondern die Leute sozusagen auf Spur zu bringen, die man im Silicon Valley wollen würde. Das heißt also, wenn das hier so aufgebaut würde, würde es in eine andere, viel freiere Richtung wahrscheinlich gehen. Aber unheimlich wäre sie für mich trotzdem allemal. Hm. Also mit anderen Worten, Antworten habe ich nicht. Ich kann aber nicht mehr die Diagnose von der Hand weisen, dass wir hier ein Problem haben mit dem bestehenden System, das von der Harris-Kampagne ja nochmal versucht wurde zu feiern, wo auch immer wieder darauf gedrungen worden ist, wir wollen jeden Faschismus verhindern, wir wollen, dass die Demokratie erhalten bleibt und so weiter. Und auf dem Ticket sind sie gelaufen, aber das war nicht das Ticket, was überzeugt hat die Leute. Mhm. Hat für Leute nicht an die Wahl umgehen. Und dann fragt man sich natürlich, eigentlich müssten sie, und bei der Wahl, als Biden gewählt wurde, waren sie, sind sie noch dafür an die Wahlurnen gegangen? Sind sie wirklich so dumm, dass sie in 4 Jahren das alles vergessen haben? Oder ist es eigentlich eher so, dass sie in den 4 Jahren Biden gemerkt haben, ja, das läuft alles so irgendwie ganz gut, aber das ist nicht die Lösung für die Zukunft, im Augenblick genau so weiterzumachen. Also, dass so ein gewisses Unbehagen die Leute verhindert hat, tatsächlich einfach so zu sagen, ja, wir wollen genau das. Ja. Wahrscheinlich hätte der Wahlkampf ein bisschen anders aussehen können und wahrscheinlich hätten die Demokraten dann auch gewonnen, weil, aber nun, ist halt nicht passiert.
Und so 2 Wochen nach der Wahl erlebst du die Menschen an der Universität enttäuscht, frustriert oder gibt's vielleicht auch eine Aufbruchstimmung? Jetzt müssen wir, also jetzt erst recht, ja? Oder ich meine, gerade die Wissenschaft wird's ja unter Trump schwer haben, ja? Fakten gegen alternative Fakten, das ist ja im Prinzip der Kulturkampf, der herrscht. Aber wie sind die Menschen drauf? Sehen sie das als Herausforderung oder ist im Augenblick noch eine Katerstimmung?
Also ich meine, an dem Abend brach die Stille aus und sie legte sich über Palo Alto und blieb eine Weile. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass die Stille sich so ein bisschen verwandelt hat von sozusagen dem Schock zur Depression und von der Depression dann in Angst in gewisser Weise. Wobei man aber wirklich sagen muss, das glaube ich, wenn man natürlich klar an Universitäten ist man eine Form des ausgeflaggten Feinds von innen, des Enemy from within, den Trump erwähnt hatte. Aber ich glaube, man nimmt sich selbst für für zu sehr Opfer, wenn man jetzt sagt, um Gottes Willen, was passiert mit den Universitäten als erste Frage. Natürlich muss man sich das fragen. Aber die erste Frage ist für mich eigentlich, was passiert mit den ganzen Migranten? Und was passiert mit den Leuten, die jetzt drohen, keine Krankenversicherung mehr zu haben? Weiterhin, was passiert mit der Weltpolitik? Wie sieht es mit den Kriegsgebieten aus? Welche Konsequenzen wird das für die Kriege haben und so weiter? Und erst, also ich würde dazu neigen, die Frage nach, was passiert mit den amerikanischen Universitäten, erst danach zu stellen.
Naja gut, so eine Institution kann man ja auch nicht ganz so schnell abschalten, aber die Universitäten können ja am Diskurs teilnehmen. Ich meine, das ist ja auch in Deutschland eine spannende Frage in den letzten Jahren gewesen, inwiefern sich Universitäten an einem öffentlichen Kurs vielleicht sogar stärker beteiligen sollten oder sie es vielleicht auch gar nicht sollten. Aber sie sind ja Stimmen. Wenn es darum geht, um über Fakten zu sprechen, dann ist Wissenschaft der Produzent von Fakten und nicht von alternativen Fakten. Ja, das ist ja sein Ding. Und ist da jetzt vielleicht auch so ein Mut da, auch als Bastion gegen den Trumpismus da zu sein oder braucht es da noch ein bisschen was?
Also bisher habe ich auf jeden Fall keinen großen Aufstände erlebt. Ich glaube auch so ein bisschen, ich sehe das schon ein bisschen vielleicht mit, aber auch einen teilweise im Unterschied zu Hannah Arendt, dass die Frage nach sozusagen dem politischen Engagement der Vita Activa, die für Hannah Arendt ja durchaus auch sehr faktenbasiert sozusagen war. Sie war ja sehr realistisch gedacht. Sie war ja sehr an einem öffentlichen Diskurs orientiert, der als solcher auch gemeinsame Bezugspunkte auf das Faktische haben muss, weil er sonst nicht funktioniert, was wir auch in Deutschland, nicht nur in den USA sehen, dass Leute nicht mehr miteinander in der Lage sind zu reden, und zwar nicht, weil die Ideologien bezüglich von Fakten, wie die zu interpretieren wären, den Unterschied machen, sondern weil sie einfach nicht mehr über dieselben Dinge reden, wenn sie über Dinge reden. Und dieser Bezug, der ist allerdings innerhalb des öffentlichen Raums nicht unbedingt das, was ich sagen würde, was unbedingt die Aufgabe von Universitäten ist. Mhm. Und Universitäten produzieren auch nicht nur Fakten. Also gerade in den Geisteswissenschaften haben wir etwas differenziertere Begriffe von dem, was man für adäquat wissenschaftlich hält und was nicht. Das heißt nicht, dass damit irgendwie das Ganze in eine Richtung des Postfaktischen oder Post-Truth gehen würde, was immer der Postmoderne unterstellt worden ist, der ich selber großer Kritiker der Postmoderne bin, aber für eine extreme Vereinfachung halten würde. Es geht aber durchaus auch darum, dass manche Sachen vieldeutig sind und vieldeutig gehalten werden müssen und vieldeutig bleiben, weil wir nicht mit einer Eindeutigkeit in menschlichen Kulturen und menschlichen Systemen es jemals zu tun haben können, wie wenn wir einen Würfel werfen. Oder wie wenn wir anhand eines bestimmten Fallgesetzes irgendwie vorausberechnen, was wie passiert. Und diese Ambivalenz, die wir dadurch aushalten müssen, die ist auch ein Teil der Universität. Wenn ich jetzt für diese Ambivalenz so rede, dann hat das durchaus was mit dem Unterschied zwischen meinem Begriff von einer Vita Contemplativa und einer Vita Activa zu tun. Werde ich Aktivist, dann muss ich vereindeutigen, weil ich sonst keinen klaren Handlungsbezug mehr habe. Wenn Universitäten aber aktivistisch werden, dann ist eine der letzten Institutionen, die für die Vieldeutigkeit eigentlich zuständig wäre und mit Ambivalenzen arbeiten müsste, auf einmal nicht mehr dafür zuständig. Und dann hätten wir eine Sache, wo es tatsächlich, wie du sagst, nur noch Fakten und Alternativfakten gibt. Denn die Konflikte in der Gesellschaft, die sterben ja nicht aus. Wer das Faktische als sozusagen das Maß aller Dinge beschreibt und nicht mehr die ambivalente Interpretation der Fakten, sondern die Fakten selber und dadurch versucht, irgendwie eine klare Haltung zu gewinnen, macht sich angreifbar auf eine Weise, die eigentlich keine Kritik mehr erlaubt, weil Ideologien, Ambivalenzen und so weiter, darüber kann man reden, verhandeln, kritisieren. Aber wenn man sagt, das ist ein Faktum, dann versucht man, Kritik zu unterbinden. Und wenn man versucht, Kritik zu unterbinden, muss man sich nicht wundern, dass diejenigen, die das Sagen darüber haben, welches die Fakten sind, sich einer Kritik von Leuten aussetzen, die dann alternative Fakten erfinden, weil das ist die einzige Art, wie sie ihren Konflikt noch austragen können. Und das, glaube ich, war auch ein Fehler, dass man zu sehr eigentlich in den letzten Jahren auf sozusagen eine Politik gesetzt hat, die sich allein aus den Fakten herleitet und dabei unterschlagen hat, dass natürlich jedes von diesen Fakten sich verschieden interpretieren lässt und man eigentlich über die Interpretation weiter hätte reden können und damit sich kritisierbar halten können. Das war, glaube ich, eben, also auch das ist ein Fehler. Und da eben Universitäten, würde ich sagen, sind eigentlich nicht nur dafür zuständig, Fakten zu produzieren, sondern auch zu sehen, wie ambivalent diese Fakten dann jeweils eigentlich interpretierbar sind und wie dünn sie auch an manchen Stellen dann eigentlich das Faktische ist. Dass wir sozusagen den Raum offen halten für die Überprüfbarkeit dieser Fakten, die eigentlich meistens dann in die Richtung geht, die einem sagt, es ist alles viel komplizierter, als es eigentlich scheint. Und da ich hier ein Seminar über deutschen Kolonialismus und deutschen Antisemitismus halte, bin ich ständig der Frage ausgesetzt, wie es denn jetzt eigentlich die Geschichte von Israel-Palästina erzählt wird. Wie gesagt, da erlebt man, wenn man sich da einarbeitet, das Problem, das entsteht, wenn eine Wissenschaft zu sehr aktivistisch und dadurch faktenbezogen wird, weil man liest entweder die eine Hälfte der Geschichte oder die andere Hälfte der Geschichte. Und sehr wenig liest man, also es ist eine kleine Minderheit von Texten, die beide Seiten sehen. Und man weiß auch ganz genau, welche Fakten jeweils ausgeblendet werden müssen. Und dann hat man hinterher noch nicht mal Fakten gegen Alternativfakten, sondern Fakten gegen Fakten. Kennen die eine Hälfte der Fakten, die anderen kennen die andere Hälfte der Fakten. Und das führt ebenfalls zu keinem produktiven Diskurs.
Ja, ja.
Erst in dem Moment, wenn die ganze Ambivalenz und damit eben auch das Recht, das beide Seiten haben, in den ganzen Nuancen wahrgenommen werden darf, kann man überhaupt in die Richtung kommen, dass man vernünftig über die Sache reden kann. Und als Wissenschaftler würde ich sagen, vernünftig über die Sache reden können, ist sicherlich nicht das, was hinterher die Politik alleine bestimmen oder entscheiden oder lösen könnte. Es könnte eventuell die Politik ein bisschen besser machen, das wäre meine einzige Hoffnung. Aber vernünftig drüber reden können ist als Wissenschaftler das, wofür ich mich zuständig fühle.
Und da sind wir auch eigentlich am Anfang wieder anbelangt, ne? Offene Denkräume, nicht nur immer in Grenzen denken oder in der Anwendbarkeit. Fakten sind Begrenzungen, wenn man so möchte, sondern die Universität als unbegrenzter Denkraum.
Als unbegrenzter Denkraum innerhalb einer Demokratie, von der ich sehr hoffe, dass sie in der Lage ist, im Augenblick sich neu aufzustellen. Als eine Alternative zu all dem, was wir gerade sehen, nämlich als eine Alternative zu der Krise, die wir wahrnehmen können, aber auch als eine Alternative zu den Alternativen, die sich abzeichnen. Das wäre ein Traum. Aber vielleicht kann man ja auch gerade dann, wenn man nichts Besseres zu bieten hat als einen Traum. Ich hoffe sehr, dass Leute schlauer sind als ich und mehr als Träume hier haben. Aber wenn man nichts Besseres zu bieten hat als einen Traum, ist es immerhin etwas, was einem eine Richtung geben könnte, auf der einen Seite nicht zu verzweifeln und auf der anderen Seite vielleicht weiterzudenken und an etwas zu arbeiten, von dem man vielleicht gar noch nicht richtig weiß, was da entstehen kann, aber immerhin eine Richtung haben, wo man kein Ziel hat. Das wäre schon mal besser als gar nichts zu haben. Und ich hoffe sehr, dass ich das jetzt ausbilde. Und ich grüße natürlich auch zurück über den Atlantik. Und jetzt haben wir sehr viel über die USA gesprochen. Wir hätten auch sehr viel über Deutschland sprechen können in der Richtung.
Das machen wir natürlich, wenn du wieder da bist. Aber da brauchen wir keine so eine lange Leitung. Aber es ist spannend, wie sich auch die Perspektiven auf einen selbst und auf die Welt erweitern, wenn man mal von einer anderen Stelle an auf der Erde drauf blickt, ne? Und in Europa ist natürlich gerade die Situation, dass wir, oder die ganze Welt, aber immer in Europa im Speziellen natürlich, dass wir gerade mit so wenig Verständnis meinetwegen darauf blicken, was passiert. Und das ist ja auch fairerweise noch nicht mal nur in den USA so, aber da ist es halt bis zur äußersten Konsequenz gebracht. Ja, es gibt ja auch viele Dinge, die wir in Europa nicht mehr nachvollziehen können, warum die gerade so passieren, wie sie passieren. Umso schöner ist es mal, wenn man wegkommen kann und die Heimat Deutschland, Europa aus einer anderen Perspektive sehen, oder? Ich meine, das ist ja auch das, was du wahrscheinlich in vielen Gesprächen hast mit den Amerikanerinnen und Amerikanern, die du dort triffst. Wie sehen die uns, oder? Und wenn es um deutschen Kolonialismus geht, ich meine, spannender könnte es ja gar nicht gehen, als über die eigene Geschichte zu sprechen, als mit Menschen, die da nichts mit zu tun haben.
Ja, also erstmal war ich ziemlich glücklich, zum Beispiel was Wahlen angeht, dass ich die Thüringen-Wahlen nicht aus nächster Nähe erleben musste. Also da hätten wir auch in die andere Richtung sprechen können. Und wie sozusagen Deutschland gesehen wird, also das kann ich hier wirklich nicht einschätzen. Das Einzige, was ich allerdings immer wieder wahrnehme, ist eine Verunsicherung darüber, weil man sich sozusagen ein Deutschlandbild gemacht hatte, als ein eben weltoffenes, stabil, demokratisches und einigermaßen funktionierendes Land. Während man im Augenblick feststellt, so weltoffen scheint es gar nicht zu sein, die Demokratie funktioniert vielleicht gar nicht so gut und eigentlich funktioniert auch die Wirtschaft nicht mehr so toll. Und also eine gewisse Verunsicherung stelle ich da fest und werde gerne ausgefragt, wie ich diese Lage jetzt eigentlich einschätzen würde.
Oh je.
Also es ist eigentlich eher, glaube ich, gerade die Abwesenheit eines fixen Deutschlandbilds, das ich berichten kann, weil die Leute dachten, okay, das funktioniert offenbar so nicht mehr.
Okay.
ja.
So ist es auf beide auf beiden Kontinenten offensichtlich, ne? Die
ja, genau.
Welt scheint aus der Angel gehoben zu sein, überall. Ja, wobei, ganz so schlimm muss es ja noch nicht sein.
Vielleicht sollte man sich eben deshalb darüber Gedanken machen, dass es eben eine umfassendere Bewegung ist, die diese Krisen auslöst. Das ist nicht, ja, das sind die dämlichen Amerikaner, die wählen Trump und die deutschen Nazis wählen Höcke, sondern ja. Eigentlich, man eigentlich hingehen müsste und sagen, wir haben hier, wir kommen nicht sonderlich viel weiter, wenn wir uns jeweils fragen, was ist denn mit dem Land los? Was ist denn mit dem los? Unserem Land los, dann eigentlich sich mal die Frage tatsächlich eigentlich genauer stellen würde, was ist denn eigentlich da gerade insgesamt mit den westlichen Demokratien los?
So ist es, ja. Aber tatsächlich, das werden wir heute nicht mehr lösen können, aber ich bin sehr gespannt drauf, wenn wir uns dann in der Mensa in Friedrichshafen wieder begegnen und wir das dann fertig ausdiskutieren können. Ja. Wie lange bist du denn noch in Amerika?
Jetzt nur noch 2,5 Wochen.
Okay, das heißt, du hast deine Vorlesung im Prinzip.
Ja, das ist noch, genau, da ist erstmal Thanksgiving-Woche, da ist frei, aber frei im Sinne von, also ich werde schon weiterarbeiten, keine Sorge.
Ja.
Aber ich habe kein Seminar und die letzte Sitzung ist dann Anfang Dezember.
Okay, aber du hast noch ein bisschen Zeit, die Sonne Kaliforniens zu genießen und noch etwas Sonne zu tanken.
Regen angesagt, das ist die Regenzeit hier.
Ach, tatsächlich, okay, ja gut. Oh. Ja, dann hoffentlich irgendwas anderes, was du noch genießen kannst,
bevor du ins. Da gibt es so viel zu genießen. Es ist ein wahnsinnig schöner Ort. Aber gleichzeitig ist es eben auch ein so wahnsinnig toller intellektueller Ort, dass ich von dem wahnsinnig schönen Ort nur ab und zu mal, ich nehme mir das geradezu vor, fast als Pflichtprogramm, mal wieder in den Pazifik zu fahren oder mal nach San Francisco zu fahren, weil gleichzeitig hier ich auch merke, wie toll das hier intellektuell ist. Aber ich möchte auch nicht zurückkommen und die Leute haben dann hinterher den Eindruck, der saß die ganze Zeit nur im Büro.
Du musst zumindest irgendein paar Selfies von der Golden Gate Bridge oder sowas musst du schon mitbringen, oder? Die größten Sehenswürdigkeiten aus der Bay Area. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du die Zeit eben noch genießen kannst, in welcher Form auch immer. Ich möchte mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken und ich wünsche dir eine gute Rückreise und ja, vielen Dank, dass du im ZU-Podcast warst.
Ja, vielen Dank dir. Vielen Dank dir, dass du es gemacht hast. Und ja, ich grüße alle Leute sehr und bin bald wieder da. Also bis bald.
ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Alle Informationen zu unseren Studiengängen und Forschungsgebieten finden Sie im Internet unter zu.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und sagen bis zum nächsten Mal.